SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Was ist denn das, Wolfram Wessels?
Christine Werner, das ist die Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts für die Bundesrepublik Deutschland von 2014 bis 2060.
Puh, aha.
Mehr dazu auf Spur 4.
Spur 4.
Aber eigentlich war doch das Thema auf dokublog.de etwas zum Ehrentag des Unkrauts hochzuladen, der heute begangen wird.
Klar, in gewisser Weise ist es ja auch Unkraut. Aber einige der schönen Beiträge gibt's dann auf Spur 1.
Spur 1.
Rupf, 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 rupf. Rupfen, zupfen, reißen, beißen, rupfen, zupfen, reiß aus, reiß aus, reiß aus, reiß.
In den Händen.
Okay, wir machen nochmal.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, rupf die Ruppe, die Ruppe, die Ruppe, die.
Mit Händen.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, Ruppe, die Ruppe, die Rupf.
Mit Füßen.
Ruppe die Zuppe, die Ruppe die Zuppe, die Ruppe die Rappe, die Rippe die Zippe, die.
Mit Zähnen.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, Ruppe die Ruppe die Zupf. Rupp, rupp, rupp.
Zup.
Das war der Marsch des Jätens von Christian Schulteis.
Und was gibt es sonst noch?
Auf Spur 2.
Spur 2.
Ausschnitte aus einem Essay zum Radio von Ulrike Hage. Auf der nächsten Spur,
Spur 3,
sprechen wir mit Robert Weber über seine Hörspielserie Das Dyatlov-Massaker. Danach
Spur 4
mit Jochen Allhoff über Sonifikation. Und
Spur 5
zum Schluss eine Eilmeldung.
Spur 1, Dokublog.
Unkraut, 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 Zollkraut, nicht Gras, kein Kraut. Unmögliches Kraut.
Also das Unkraut.
Das sind Kräuter, das sind keine Kräuter.
Ein paar kleine Pflanzen, die nerven. So, wenn man halt draußen ist, dann so Kletten und Labkraut, die kleinen Perlen, die sich überall festsetzen. Und da gibt es noch eine Pflanze, die hat so Früchte, die haben so ganz kleine Häkchen. Und dann halt der Klassiker, so Disteln und Brennnesseln. Und wenn man sich irgendwo hinlegen will und es piekst und es stachelt und es juckt, das ist vielleicht Unkraut.
Das Un des Unkrauts soll anzeigen, dass es nicht das richtige Kraut ist.
Unkraut. Unkraut. Was bedeutet das eigentlich? Kraut im Allgemeinen beschreibt kleine, nicht verholzende Blattpflanzen.
Unkraut.
In Kombination mit der Vorsilbe Un bekommt das Wort nun eine neue Bedeutung.
Ist das Kraut, was man haben will.
Kraut.
Überhaupt wird mit diesem Un... Das Unkraut wird gar nicht differenziert. Das ist nicht mal wert, differenziert zu werden.
Allerdings keine verneinende, wie zum Beispiel bei unecht, sondern eher eine abwertende.
Es ist einfach nur Kraut, das Un, das nicht.
Unkraut im wirtschaftlichen Sinne beschreibt erst einmal die Gesamtheit der Gewächse, die zwischen angebauten Nutzpflanzen wachsen und deren Entwicklung behindern.
Harke. Egge, Dampfen, Herbizide.
Allerdings können Pflanzen auch als Unkraut bezeichnet werden, wenn sie nicht dem Schönheitsideal von Kleingärtnern entsprechen. Es wird also nicht nur auf Basis von wirtschaftlichem Schaden definiert, sondern auch durch subjektiv von mir ungeteiltes Ästhetikverständnis.
Ausmerzen, töten, unterdrücken, bekämpfen, ausreißen, platt machen, zertreten, ausbrennen, zertrampeln. Mit Stumpf und Stiel ausrotten. Nervt, wegmachen, totmachen.
Un leitet in der Regel Ausgrenzung und anschließende Vernichtungsstrategien ein, schreibt Ralf Wendt zu seinem hörenswerten, knapp 20 Minuten langen Feature auf dokublog.de.
Spur 2. Nachgedacht.
Leider, leider können wir auch den hochinteressanten Essay zum Thema Radio nicht in voller Länge spielen, den Ulrike Hage für uns produziert hat.
Er ist ebenfalls etwa 20 Minuten lang und auf dokublog.de zu hören.
Ulrike Hage ist Komponistin, Pianistin, Klangforscherin und Hörspielmacherin. Sie berichtet im ersten Teil von ihren Erfahrungen im letzten Jahr unter Corona, ehe sie aufs Radio kommt.
2. Gedankensprung zum Radio.
Manches Mal wurde in diesem besonderen Jahr 2020 der Kultur ihre immanente Bedeutung für die Gesellschaft in den Medien und von der Politik abgesprochen. Oder sagen wir besser, sie hat nicht genug Zuspruch gefunden. Musik, Kunst und gutes Handwerk, um nur ein paar Beispiele zu nennen, sind Teil der Identität und Bildung der Fähigkeiten des Menschen. Sie tragen zum Wohlbefinden bei und mindern nebenher noch negative Gefühle wie Angst oder Depression. Sie können uns glücklich, stolz, melancholisch machen, euphorisieren, entspannen, anregen und inspirieren. Es wundert mich auf der anderen Seite aber auch gar nicht, dass die Kultur, bis auf Ausnahmen, nicht sofort als systemrelevant anerkannt wurde. Will sie, wollen wir doch in vielen Fällen das System zu Recht in Frage stellen, reflektieren und neue Anstöße geben und bekommen. Das Radio ist ein enormer Gedächtnisspeicher und war immer auch Träger, Überträger, Förderer von Musikleben, von Literatur, kluger Kommentar- und Rezensionstraditionen und immer auch wieder Freiraum für Experimente. Könnte das Radio in dieser und durch diese pandemische Zeit zu einem Medium werden, das eine Insel der Ruhe, der gut aufbereiteten Informationen, der Entdeckungen, ein Planet des Wissens sein kann, in dem man sich vertiefen, fasziniert zuhören, sich einbringen, aber auch einfach nur fallen lassen kann. Ein Medium, das den Tag zu strukturieren und somit bei der Organisation einer in dieser Jetztzeit auf den Kopf gestellten Ordnung hilft, das zusätzlich einspringen kann für ausfallenden Schulunterricht, geschlossene Universitäten und Bibliotheken, geschlossene Veranstaltungsräume. Welch weites Feld, welch schöne Aufgaben. In meinen Augen sollte der Rundfunk ganz klar mit KünstlerInnen verbunden und ihnen verpflichtet bleiben. Diese Plattform könnte bündeln und kann zusammenfassen, wonach wir uns sonst in der digitalen Unendlichkeit des Internets totsuchen. Ein Abbild der Gesellschaft mit Freiräumen und Austausch, mit kreativem Engagement. Ein Medium, das seine Macher und Macherinnen in ihrer Ganzheit und ihrem Können ernster nimmt denn je.
Spur 3. Nachgefragt.
1959. 9 junge Bergwanderer machen sich auf ins nördliche Uralgebirge. Es ist eine Tour mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Tour, von der sie nicht zurückkehren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes werden nie geklärt. Der Fall gilt als der mysteriöseste in der Geschichte Russlands.
Das Dyatlov-Massaker, eine Hörspielserie nach einer wahren Begebenheit von Robert Weber in SWR 2. 1959 bricht eine Gruppe junger Leute zu einer Wanderung im Ural auf. Ein letztes Lebenszeichen gibt es Ende Januar. Ein Suchtrupp findet anschließend Erschreckendes. Nackte Leichen im Schnee, einige mit herausgeschnittener Zunge und ausgestochenen Augen. An einigen Stofffetzen werden radioaktive Spuren gefunden. Zeitzeugen berichten von Lichterscheinungen am Himmel. Was war das? Ein Unglück? Mord? Außerirdische, der KGB, die Spekulationen schießen ins Kraut. Doch was genau passiert ist in jener Nacht, ist bis heute ungeklärt. Haben Sie es rausgefunden, Herr Weber?
Na, ich kann da eigentlich nur meinen Protagonisten zitieren, der irgendwie sagt, je weiter er sich mit der Geschichte beschäftigt, desto verrückter wird's und desto unklarer wird eigentlich alles. Und das ging mir eigentlich auch so. Also ich mit den Recherchen da begonnen habe und versucht habe, da irgendwie was aufzudröseln. Es wurde nicht aufgedröselt, sondern immer mehr zugedröselt eigentlich. Ne? Mhm. Im Prinzip habe ich das auch in das Hörspiel so einfließen lassen. Also der Reporter ist ja in dem Sinne ein bisschen auch stellvertretend für mich gewesen, der da auf seine Recherchereise geht. Und mir ging es ähnlich wie ihm.
Das klingt ein bisschen nach True-Crime-Geschichte, die Sie da erzählen wollten. Die sind ja im Moment ganz erfolgreich in den Medien. Aber Sie sagten es schon, ein Reporter kommt vor, aber Sie haben sich trotzdem irgendwie anders entschieden.
Na, es wäre sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex geworden. Es ist ja schon so kompliziert und komplex, aber wenn ich jetzt praktisch das wirklich aufgedröselt hätte nach den ganzen Theorien, die da vorherrschen, Trugreim, also ist sowieso nicht so richtig mein Ding. Also was ich gerne mache, ist natürlich basierend auf wahren Ereignissen. Dann kann ich eben noch sehr, sehr viel von meiner Fantasie, sage ich mal, einfließen lassen und muss mich da jetzt nicht total an die Fakten halten. Das ist natürlich schwierig in so einem Fall, weil die Faktenlage halt eben nach wie vor völlig unklar ist.
Und Sie hatten keine Befürchtung, dass Sie auf irgendeine Verschwörungstheorie letztendlich dann hereinfallen?
Nee, da gibt es zu viele von. Also inzwischen, irgendeiner hat mal so eine Zahl genannt, ich weiß aber nicht, ob die jetzt stimmt. Es sind auf jeden Fall über 70 Theorien und auf welche soll ich da reinfallen?
Wie sind Sie denn jetzt rangegangen? Wie haben Sie, wenn Sie keine Trugreimgeschichte erzählen?
Na, ich habe eher so einen surrealistischen Ansatz gewählt. Also was ich für mich selber festgestellt habe, also schon bevor ich die Aufnahme gehört habe oder das ganze Hörspiel für mich gehört habe, allein vom Manuskript her ist es eine Mischung geworden aus Apokalypse Now und Lost Highway. Also es wird dem Hörer einiges abverlangen.
Was war denn Ihre Absicht beim Erzählen dieses Stoffes? Wollten Sie eine neue Theorie oder die ultimative Theorie, was da passiert ist, entwickeln? Oder wollten Sie was anderes erzählen? Was ist so quasi die Quintessenz, was Sie erzählen wollten mit der Geschichte?
Ich wollte vor allem eine spannende Geschichte erzählen. Also ich hatte jetzt nicht die Intention, da jetzt noch eine neue Theorie überzustülpen. Die hat sich dann natürlich automatisch ergeben, weil ich die Geschichte eben meine eigenen Theorie sozusagen aufgebaut habe. Aber die ist natürlich genauso irrsinnig wie alle anderen. Die Tagebuchaufzeichnungen der Gruppe, wie gesagt, die haben mich ja halt doch sehr bewegt, weil sie natürlich parallel dazu die Bilder der Leichen sehen. Hat mich schon wahnsinnig beschäftigt und beschäftige mich auch tatsächlich immer noch. Ich bin immer noch am Dyatlov-Pass. Verdammte Scheiße.
Sind dann in der Zeitschleife gefangen wie Ihr Hauptprotagonist. Dann sind wir mal gespannt und hören das Dyatlov-Massaker, eine neunteilige Hörspielserie von Robert Weber, zu hören in SWR 2 Tandem und der ARD Audiothek. Vielen Dank, Robert Weber.
Spur 1, Doku-Blog.
Zwei Ansichten zum Unkraut.
Ist das überhaupt Unkraut?
Das Springkraut heißt Pflänzchen, rühr mich nicht an. Berühren ist zwar nicht verboten, doch tippt man nur mit dem Finger dran, schon springen seine Schoten.
Ich sag mal, bist du hier alles weg, dann lieber.
Aber hier ist ja gar nicht viel Springkraut, oder?
Ja, da drin, wenn man da schaut. So wieder.
Und hier wird es ausgerissen.
Genau. Da wird es ausgerissen.
Aber da, wo wir heute hinkommen, da reißen wir es aus.
Da muss man Freude an der Heimat haben, dass man das macht.
Ist das die Wurzel?
Das ist nicht die ganze. Das ist nicht die ganze.
Und ist das schlimm, wenn was drin bleibt?
Ja, weil es wieder wächst.
Jetzt, wenn man die Pflanze zum Beispiel hier abmäht, dann kommt hier beim Knoten sofort wieder ein neuer Stängel raus.
Ganz ausrotten kann man so mit Sicherheit.
Das ist furchtbar, ja. Und das wird ja zusammengehakt und was passiert dann damit?
Ja, das wird entsorgt.
Spur 2. Nachgedacht.
Kehren wir noch einmal zurück zu Ulrike Hage. Im Mittelteil ihres Essays lobt sie die einmaligen kreativen Möglichkeiten, die ihr das Radio oft bietet.
Zum Schluss wechselt sie dann noch einmal die Perspektive und begibt sich auf die Seite der Zuhörer.
6. Epilog. Mit den Ohren eines Rehs. Über das Hören erkennen wir die Welt. Für mich als Komponistin ist die Welt Klang. Und ich glaube, dass wir sie durch genaues Hinhören und Zuhören selbstbestimmt erfassen können. So sind zum Beispiel Hörspiele in ihrer poetischen und politischen Dimension nicht nur ein eigenes Genre mit eigenen Regeln, die es immer wieder gern zu brechen gilt, sondern auch eine Herausforderung an das selbstständige Denken und Handeln. Und Selbstständigkeit ist für mich der Grundstein für eine freiheitliche Existenz. Das schöpferische Vermögen des Menschen entspringt der höchsten Aufmerksamkeit, sagte Simone Weil. Aufmerksamkeit und damit verbunden intelligentes Handeln kann geschult werden. Jedes Klangereignis, jedes Musikstück, jeder kluge journalistische Essay bringt uns an die Welt heran, öffnet Horizonte, macht innere Welten zugänglich, regt die Fantasie an und konfrontiert uns mit Ungehörtem und Unerhörtem. Wenn ich das knallgelbe kleine Radio in meiner Küche anschalte, möchte ich manchmal gar nicht vorher wissen, was mich gleich erwartet. Ich freue mich an guten Beiträgen, neuer Musik aller Sparten oder der internationalen Presseschau, die immer dann kommt, wenn ich es nicht vermute und mir eine Prise Meinungsvielfalt ins Müsli streut. Ich freue mich über gute Moderation und gute Themen. Es ist wichtig, diesen einzigartigen, unsichtbaren Ort, den das Radio samt seiner Technik und realen Räumlichkeiten, seinen Chören und Orchestern hierfür anbieten kann, den wir alle empfangen können, indem wir uns tummeln und mit unseren Fantasien dazugesellen können, diesen Ort in seiner Vielfalt und Großzügigkeit zu erhalten. Reformen, digitale Neuorientierung und Experimentierfreude inbegriffen. Wir alle, die Machenden und die Hörenden, sind durch die Zeitenwende und Paradigmenwechsel, die die Klimakrise und damit einhergehende Pandemien nicht nur auf kulturellem Gebiet eingeleitet haben, noch einmal mehr auf Verbündete wie das Radio angewiesen. Ein Sendeplatz für mutige Uraufführungen ist für mich immer noch einer der größten, allen Menschen zugänglichen Freiräume für künstlerische Fantasien und Visionen in unserem Land. Die Sendeplätze hierfür sollten vielfältig bleiben, offen für alle Altersstufen, offen für Diversität und moderne Strömungen, für Begegnungen und Kommunikation.
Spur 4. Nachgefragt.
So klingt die Statistik von Armutsgefährdung in verschiedenen Altersgruppen nach Männern und Frauen. Die Welt ist Klang. Es gibt Field Recordings, Soundscapes, die vielfältigsten Möglichkeiten, unsere akustische Welt festzuhalten. Aber das, was unsere heutige Welt vor allem ausmacht, das Digitale, ist eigentlich stumm. Endlose Zahlenreihen von Einsen und Nullen, Statistiken und Tabellen, alles ist stumm. Vieles machen wir uns durch Visualisierungen klar, durch Balken, Torten und Farben, aber es gibt noch eine andere Methode, Sonifikation. Joachim Allhoff hat dafür Beispiele auf den Doku-Blog geladen. Grund genug, mit ihm darüber zu sprechen. Hallo, Herr Allhoff.
Hallo.
Wie funktioniert das eigentlich?
Das funktioniert im Prinzip unter anderem so, dass man bestimmten Daten bestimmte Töne zuordnet. Oder dass man wachsende Kurven bestimmten Tönen zuordnet, die dann steigen oder eben auch sinken.
Also Tonhöhen unterschiedliche.
Tonhöhen unterschiedlich, ja. Das kann man zum Beispiel machen. Und dafür gibt es die verschiedensten Tools.
Und man kann dann auch verschiedene quasi Instrumente nehmen und denen die Töne zuordnen, weil Töne von Tonhöhen gibt es ja beim Klavier, bei einer Flöte oder einer Geige oder auch technisch erzeugt. Oder man kann es auch mit Naturgeräuschen verbinden, oder?
Also im Prinzip kann man es mit allem verbinden, mit allen möglichen Geräuschen. Das wäre natürlich auch möglich.
Sie leiten das Institut für angewandte Marktforschungen an der Hochschule in Heilbronn. Das betreibt Medien-, Meinungs- und Sozialforschung. Sie sind also eher wissenschaftlich unterwegs. Sie kommen von den Daten her. Welchen Wert hat Sonifikation denn für die Wissenschaft? Lässt sich das wissenschaftlich irgendwie nutzen? Hat das einen wissenschaftlichen Zweck?
Also es wird in verschiedenen Wissenschaften wird's angewandt. Es wird zum Beispiel in den Naturwissenschaften angewandt. Als die Gravitationswellen entdeckt wurden, hat man das auch mit Sonifikation versucht, irgendwie begreifbar zu machen. Es gibt auch innerhalb der Sozialwissenschaften mittlerweile einige Ansätze oder schon länger einige Ansätze, in denen das praktiziert wird, dass man also bestimmten Ergebnissen, bestimmten Daten, bestimmte Töne zuordnet. Das ist im täglichen Geschäft nicht so relevant. Da arbeiten wir eher mit Tortengrafiken oder mit Balken.
Aber sozusagen einen richtigen praktischen Nutzen hat das nicht, dass man sagt, oh, dadurch, dass ich das jetzt gehört habe, kann ich die Daten nochmal anders interpretieren. Das ist eher weniger der Fall.
So würde ich das sehen. Das ist eigentlich eher weniger der Fall. Da geht es aus meiner Sicht darum, das mit anderen Sinnen zu machen, eine andere Übertragungsform. Es wird teilweise verwendet, wenn jemand zum Beispiel blind ist, ja, dann ist das natürlich eine Vereinfachung. Aber ich sag mal, in der täglichen Arbeit ist das eigentlich eher untergeordnet.
Es gibt ja auch praktische Anwendungen von Klängen, unabhängig jetzt von Sonifikationen, aber es hängt, denke ich, vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie zum Beispiel das Echolot in der Schifffahrt, arbeitet ja auch mit Tönen, oder Sonographie in der Medizin, die ganzen Ultraschallgeschichten, das sind Töne, die man nicht hören kann, Ultraschall, aber immerhin, es wird mit akustischen Dingen gearbeitet. Und welche praktischen Anwendungen gibt es denn sonst noch für die Sonifikation, unabhängig jetzt von der wissenschaftlichen Aufbereitung von Daten?
Naja, im Grunde sieht man es jeden Tag im Auto, wenn ich den Rückwärtsgang einsetze und zu nah an das nächste Auto komme, dann wird der Ton immer lauter. Das ist ja letztendlich auch eine Form der Sonifikation.
Vielen Dank, Joachim Allhoff, Leiter des Instituts für angewandte Marktforschung in Heilbronn.
Ich danke Ihnen.
Spur 1, Doku-Blog.
Frauen in der Politik, was hat das jetzt mit Unkraut zu tun?
Günter Platzdasch hat das Gras bzw. das Unkraut wachsen gehört.
Aha.
So, heute geht's um Unkraut.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Haben Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an.
Als Einzelne wirkt die Frau wie eine Blume im Parlament, aber in der Masse wie Unkraut. Haha.
Als Einzelne... Kann ich nochmal machen?
Ja, fang einfach nochmal an.
Als Einzelne...
Als Einzelne wirkt die Frau wie eine Blume im Parlament, aber in der Masse wie Unkraut, sagte 1950 Michael Horlacher, Mitbegründer der CSU und bayerischer Landtagspräsident.
Ursula Mendel, CSU-Abgeordnete seit 1983. Sie lehrt als Professorin für politische Wissenschaften an einer Münchner Fachhochschule.
Nur schmückendes Beiwerk sollen die Frauen nicht sein, sondern sich im Gegenteil aktiv in die Politik einbringen. Im Übrigen ist heute längst der ökologisch positive Wert des Unkrauts erkannt.
Wenn die Wahl gewesen wäre zwischen der besten Frau von allen in den 70ern und einem dummen August, wäre der dumme August Kanzler geworden.
Ja, klar. Aber auch auf letzteren Fall sind wir vorbereitet.
Apropos Unkraut, komm mal mit. Meine Oma, die hat früher mal gesagt, die war über 80, ne? Und hat gesagt, die hatte irgendwie nicht mehr so richtig, die hat genug gelebt, sagt sie, und sie wollte nicht mehr so richtig. Aber die war gesund und nie krank und lebte und lebte und hat immer gesagt, Unkraut vergeht nicht.
Was für ein schöner Spruch.
Die meinte sich selbst, ne, mit dem Unkraut.
Ach ja.
Weil Unkraut, das kann man ausrupfen und abschneiden, aber es stirbt nicht. Es bleibt immer noch da. Es geht nie weg aus dem Garten.
Ja.
Und sie dachte, sie ist wie ein Unkraut. Und weil sie einfach die sterben wollte. Und sie wollte eigentlich... Also sterben wollte sie nicht, aber sie wollte nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Irgendwann ist sie dann doch vergangen. Und
das heißt, Unkraut stirbt irgendwann.
Ja, das heißt auch, dass sie kein Unkraut war.
Ja, stimmt.
Das zweite Doku-Blog-Feature stammt von Tom Heidhoff.
Spur 5.
Eilmeldung.
Eilmeldungen überschlagen sich in letzter Zeit. Dauernd poppt eine auf dem Smartphone auf. Kurz darauf kommt die nächste, die ihr widerspricht. Was soll diese Eile?
Das fragt sich auch Steffen Grimberg.
Achtung, Eilmeldung, Eilmeldung. Ostern macht alles dicht. Volle 5 Tage, haben Sie es auch schon gehört? Lockdown, Hockdown. Von Gründonnerstag bis Ostermontag. Nur am Samstag gibt es Lebensmittel zu kaufen, aber höchstens für ein paar Stunden. Und Gottesdienst ist auch nicht, jedenfalls nicht mit Menschen in der Kirche. Ja, ja, nur online alles. Nein, nein, nicht nur bei den Katholen. Doch halt, Eilmeldung. Alles wieder ganz anders, sagt Angela Merkel. Keine zusätzlichen Ruhetage an Ostern. Die Kanzlerin hat einen Fehler gemacht, sagt sie. Jetzt Rücktritt oder wenigstens Vertrauensfrage fordern Liberale, Linke, AfD. Aber dafür soll es Ostern wieder Eier geben. Und offene Geschäfte oder so ähnlich. Ja, nein, oder wie war das nochmal? Alle sonstigen Maßnahmen bleiben. Halt! Eilmeldung. Wird vielleicht doch nichts mit Malle, jedenfalls zu Ostern. Bund prüft Verbot von Urlaubsreisen ins Ausland, eilmeldet am späten Nachmittag. Vielleicht sollte man solche Eilmeldungen besser mit einer Warnung versehen, so wie bei den Nebenwirkungen und Risiken von Arzt und Apotheker. Diese Eilmeldung behält ihre Gültigkeit, bis sie von einer anderen Eilmeldung überholt wird, könnte das ja lauten. Oder so ähnlich, war vor einer guten Woche ja genau der Fall. Also genauso bloß umgekehrt. Da lautete die Eilmeldung nämlich, dass wir wieder nach Mallorca dürfen. Manchmal ist die Wirklichkeit der Satire um Meilen voraus, möchte man da brummen, wenn die Lage nur nicht so ernst wäre. Eigentlich zu ernst für Eilmeldungen ohne Sinn und Verstand. Denn was ist in diesen Tagen eine Eilmeldung eigentlich anderes als das möglichst schnelle Weiterreichen von dem, was die Regierung für kompetente Krisenkommunikation hält, die sich dann aber schnell bloß als hektische Beschlüsse, Ideen, Forderungen aus der Politik entpuppt. Viele davon haben übrigens eine gefühlte Halbwertszeit, die selbst schnell zerfallenden Atomkernen Respekt abnötigt. Eilmeldung, die noch geheimeren Pläne der Regierung, anscheinend als Infopost zum ermäßigten Tarif flächendeckend in so ziemlich jede relevante Redaktion verstreut und jeder Redaktion entsprechend sensationelle Eilmeldungen wert. Es ist nämlich nicht nur die Politik, die hier Schindluder mit der Aufmerksamkeit treibt. Wir Medienmenschen sind doch genauso schlimm. Die meisten Eilmeldungen sind bestenfalls stinknormale Meldungen. Die Eile ist reines sich wichtig machen. Missbrauchter ist in der Branche höchstens noch das arme Wörtchen exklusiv. Wer nur noch eilmeldet, vergisst zu analysieren und zu hinterfragen. Und damit irgendwie den Journalismus. Also das, wofür der Journalismus eigentlich da ist, neben Nachrichten auch Hintergrund und Orientierung zu liefern. Stattdessen spielen wir Testballon für die Politik, die wir eigentlich kontrollieren sollten. Denn sie nutzt die Sache mit den Eilmeldungen ja ganz geschickt. Dieses Vorabfüttern mit Informationen spart jede Menge Geld für Meinungsumfragen, für die bei der ganzen Hektik gerade eh keine Zeit ist. Da dient die spontane Reaktion der Medien also dann als Hinweis, wie wohl das Volk reagieren wird. Die Politik saugt dankbar auf und steuert dann entsprechend nach. Das ist aber ein Trugschluss und funktioniert höchst unzuverlässig, also gar nicht. Siehe das aktuelle Hin und Her. Die veröffentlichte Meinung in den Medien ist mit der Meinung der Menschen höchst selten deckungsgleich, also eigentlich nie. Man kann so aber prima Meinung machen. Der ganze Druck für Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen vor ein paar Wochen war so ein Fall. Öffnung jetzt? Die große Mehrheit der Bevölkerung stand weiter hinter einem harten Kurs in Sachen Corona. Dass Eilmeldung die Stimmung angeblich zu kippen drohte, haben sich ein paar Interessenverbände herbeigemeldet und viele Medien begeistert aufgegriffen. Weil die Politik am Ende ihren eigenen Eilmeldungen glaubt, gilt dann plötzlich das Prinzip Tasche auf, Tasche zu, bitte, bitte gehen Sie weiter. Hoppe, 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 Reiter, kann man da nur sagen. Erst Anfang März Erleichterung mit Eilmeldung, unrealistischen Corona-Werten verkünden. Und dann Eilmeldung, keine zwei Wochen später, volle Rolle rückwärts. Alles dicht, keiner raus, Notbremse, Ausgangssperre. Eben bis zur nächsten Fehler, pardon, Eilmeldung. Die brauchte dann nur noch 36 Stunden. Ruhetage wieder kassiert, knallharter Lockdown auch und alle Fragen offen. Eilmeldung, wir dürfen Ostern alle nicht ins Bett. Und der Gottesdienst findet im Baumarkt statt.
Und das war die März-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert.
Mitgemacht haben Joachim Allhoff, Gisela Brunn, Ulrike Hage, Rudyard Hasel, Tom Heithoff, Steffen Grimberg, Günter Platztasch, Josef Maria Schäfers, Christian Schultheis, Robert Weber, Ralf Wendt, Christine Werner und Wolfram Wessels.
Dieses Mal lohnt es sich ganz besonders, die Beiträge noch einmal in voller Länge auf dokublog.de zu hören. Sie können dort auch unseren Podcast abonnieren, falls Sie keine Mehrspurausgabe oder die spannendsten Beiträge verpassen wollen.
Im April ist das Thema Stummer Frühling. 1962 erschien ein Buch unter dem Titel, das als einer der Ausgangspunkte der Umweltbewegung gilt. Ist der Frühling fast 60 Jahre später wirklich stumm geworden? Singen noch Vögel oder sind sie tatsächlich den Umweltgiften zum Opfer gefallen?
Oder ist der Frühling wegen Corona stumm? Und was sollte uns der Frühling sagen, wenn er nicht stumm wäre? Laden Sie Töne und Feature zum Thema auf dokublog.de.
Und der Kurzdoku-Wettbewerb zum Thema Was tun ist auch angelaufen.
Auf dokublog.de.
Ich freue mich auf weitere Ehrentage. mit Worten der Vorsilbe un. Mensch und Wetter.